Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Christian von Stülpnagel. Schönen guten Abend. Bevor wir auf einen sehr medaillenreichen Tag für das deutsche Team bei den Paralympics in Paris schauen, werfen wir erst einmal einen kurzen Blick nach Düsseldorf. Dort hat die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer heute Abend ihr erstes Länderspiel seit der EM in diesem Sommer gespielt und in der Nations League deutlich gegen Ungarn gewonnen. Am Ende steht ein 5:0. Frage an Holger Dahl im Stadion. Das Ergebnis klingt sehr eindeutig. War es das Spiel auch?
Ja, war es in der ersten Halbzeit noch ein bisschen zäh gewesen, vor allen Dingen so die ersten 15 Minuten. Die Deutschen haben gebraucht, bis sie da reingekommen sind. Dann aber so nach 20 Minuten kam die erste gute Chance. Füllkrug hätte da die Deutschen eigentlich schon mit 1:0 in Führung bringen müssen. Nach der ersten Halbzeit stand es dann 1:0, aber da waren schon wirklich einige gute Gelegenheiten da, unter anderem auch noch ein Kopfball an die Latte von Havertz. Dann zweite Halbzeit, eine völlig verwandelte deutsche Mannschaft, unglaublich Präsenz auf dem Platz gezeigt. Egal wer reingekommen ist, hat sofort wie so ein kleiner Baustein gepasst in dieses ganze Gesamtgefüge. Und dann sind die Tore nur so gefallen, 2:0 Musiala, 3:0 Wirtz, 4:0 Pavlovic, 5:0 Elfmeter Havertz. Ist gefoult worden im 16er, hat den Elfer dann auch verwandelt. Also 5:0, höchster Sieg unter Bundestrainer Julian Nagelsmann. Düsseldorf hat hier eine richtige Party abgerissen.
Aber war das jetzt eine gute Leistung vom deutschen Team oder waren die Ungarn einfach auch relativ schwach heute?
Ja, wir Deutsche, wir sagen ja immer der Gegner. Also wenn wir hoch gewinnen, also wenn die Deutschen hoch gewinnen, sagen wir immer, der Gegner war schlecht. Und wenn Deutschland verliert, dann ist die Mannschaft schlecht gewesen. Das mache ich schon lange nicht mehr. Sondern wenn Deutschland hoch gewinnt, dann war einfach Deutschland klasse oder die Mannschaft, die gewinnt, klasse. Und dann musst du einfach den Gegner auch da mal so wirklich hinten reinpressen. Ungarn hat ja da wirklich eine riesen Leistung hingelegt in der Nations League. Immer wieder sind ja in zwei Klassen nach oben gestiegen in die höchste Liga, also in die A-Liga, um dann gegen Mannschaften wie Deutschland, Niederlande, Frankreich oder Italien überhaupt spielen zu dürfen. Also sie gehören tatsächlich auch schon zum oberen Regal. Du hast halt heute gemerkt, beim 2:0, als dann die Deutschen diesen Treffer erzielt haben durch Musiala, da war irgendwie dann der Stecker gezogen. Da haben sie selber nicht mehr an sich geglaubt und die Deutschen haben halt einfach weitergemacht. Aber das musst du dann auch. Du musst dich dann in diesen Rausch erstmal reinspielen und nicht sagen, ach, 2:0 reicht uns, wir ziehen uns zurück, sondern du hast gemerkt, die wollen jetzt hier auch ein Feuerwerk abbrennen und das ist ihnen gelungen und dann hast du auch das ganze Stadion auf deiner Seite.
Hat man von diesem Umbruch, über den im Vorhinein viel geredet wurde, hat man davon was gemerkt im deutschen Spiel?
Phasenweise ja, die erste Viertelstunde fand ich, hat Toni Kroos schon gefehlt. So diese tollen, klugen Pässe aus dem Nichts, mit denen du eigentlich gar nicht rechnest, die dann wirklich butterweich direkt vor die Füße des Abnehmers kommen, die waren da nicht da. Und dann kam Pascal Groß mit diesem öffnenden Pass auf Wirtz, der letzten Endes dann auch zum 1:0 durch Füllkrug geführt hat. Also dieser Pass von Groß auf Wirtz, das war sozusagen die Ausgangssituation. Und ab diesem Moment ging dann auch viel mehr. Ich glaube, es hat schon einfach ein bisschen gebraucht und das wird jetzt auch nicht damit beendet sein, sondern jetzt müssen auch da mal so ein Angelo Stiller oder auch so ein Alexander Pavlovic, die heute ebenfalls gespielt haben und reingekommen sind, zeigen, dass sie Verantwortung übernehmen in der Nationalmannschaft. Mhm. Aber dafür haben sie jetzt erstmal auch Zeit und heute gilt es, dieses 5:0 zu feiern.
Berichtet Holger Dahl aus Düsseldorf. Vielen Dank für diese Eindrücke. Und damit aus der Hauptstadt von NRW in die Hauptstadt von Frankreich. Zum Ende der Paralympics dreht das deutsche Team noch einmal richtig auf und holt viele Medaillen. Moritz Kühn.
Es war ein Tag, an dem Träume platzten und in Erfüllung gingen. Ihren bislang größten Erfolg feierte Sandra Mikulaschek, Überraschungsgold im Tischtennis. Im Finale bezwang sie die Weltranglistenerste aus Serbien, reckte nach dem verwandelten Matchball ihre beiden Hände nach oben und schrie ihre ganze Freude heraus.
Wir sind hier bei den Paralympics. Das ist meine erste Medaille überhaupt. Ich war nach dem Viertelfinale schon total erleichtert. Dann das Halbfinale gegen die beste Chinesin gerade und jetzt auch noch gegen quasi die größte in unserer Klasse gewonnen habe. Das ist einfach, ja, also, ja, weiß ich nicht.
Ja, unglaublich. Einen bitteren Tag erlebte Prothesensprinter Felix Streng. Und dabei klang alles zunächst ganz gut.
Streng muss sich strecken, aber da kommt er nicht mehr ran. Gitti läuft zu seiner zweiten Goldmedaille und Silber wird es für Felix Streng.
Denkste, weil Streng während des Rennens mehrmals seine Bahn verließ, wurde er disqualifiziert.
Ich bin erstmal total enttäuscht von mir. Ich meine, ich habe den Fehler gemacht. Es war eine Fingerbreite, mit der ich mit meinem linken Fuß auf die Linie getreten bin. Das ist ein Fehler, der darf mir eigentlich nicht passieren. Es ist jetzt trotzdem passiert.
Enttäuschung bei Felix Streng, Glücksgefühle bei Lindy Ahve, Bronze über die 400 Meter. Große Freude auch bei den deutschen Rollstuhlbasketballern. Sie haben Geschichte geschrieben und nach 1992 die zweite deutsche Männermedaille bei den Paralympics geholt. Das Team um Thomas Böhme gewann mit 75-62 gegen Kanada.
Es klingt immer noch irgendwie so unglaublich. Ja, das war so unser großer Traum. Die letzten drei Paralympics haben wir es nie übers Viertelfinale hinausgeschafft und heute haben wir es endlich geschafft und haben so eine Medaille geholt.
Ein Traum ist auch für Schwimmerin Gina Böttcher real geworden. Silber über 50 Meter Rücken. Ihre erste Podestplatzierung bei den Paralympischen Spielen.
Ich habe einfach mein Ding gemacht. Also habe das gemacht, was mein Trainer und ich besprochen haben. Und habe es versucht halt umzusetzen. Und ich bin froh, dass jetzt bei einer Silbermedaille rausgekommen ist.
Gleich drei Medaillen haben die deutschen Dressurreiterinnen zum Abschluss der Wettbewerbe vor dem Schloss von Versailles geholt. Jeweils Silber für Regine Mispelkamp und Annalena Niehus sowie Bronze für Heidemarie Dresing in der Freestyle-Kür. Für die 69-jährige Dresing war es die erste Einzelmedaille bei den Paralympics.
Ich bin ja mit großen Hoffnungen hier hingefahren, eben weil ich auch sehr gute Prüfungen immer geritten habe. Naja, dann fängt man ja auch an zu träumen. Aber ich habe immer gesagt, wenn ich eine Medaille habe, bin ich zufrieden.
Und nun nimmt sie gleich zwei mit nach Hause. Nach Bronze im Teamwettbewerb, Bronze in der Freestyle-Kür. Ihr Traum ist in Erfüllung gegangen.
Berichtet Moritz Kühn. Bei den Paralympics immer auch eine Rolle spielt das technische Equipment, die Prothesen, Orthesen oder Rollstühle, etwa vom isländischen Hersteller Össur oder der deutschen Firma Otto Bock. Doch im Parabreitensport kommt das nicht immer an, berichtet Jessica Sturmberg.
Die Paralympischen Spiele sind mittlerweile zu einer großen Bühne geworden für die Spitzenathletinnen und Athleten und auch für die Technologie, die sie nutzen. Thomas Gast ist Geschäftsführer der zentraleuropäischen Filiale von Össur.
Also für uns ist es eine großartige Möglichkeit, halt auch Technologien, neue Technologien auszuprobieren und auch in der Forschung natürlich weiterzukommen, um auch die Grenzen dann halt auch zu erfahren und dann auch auszubauen.
Weitspringer Markus Rehm, der gerade seinen vierten Paralympics-Titel in Folge gewonnen hat, ist einer der Botschafter von Össur und selbst auch Orthopädietechniker. Aus diesen Prothesen für den Spitzensport entstehen dann auch Modelle für den Breitensport. Allerdings werden die nicht von den Krankenkassen finanziert, nur Alltagsprothesen. Eine Sportprothese für Oberschenkelamputierte inklusive Kniegelenk und Versorgung sind mit Kosten von rund 20.000 Euro zwar deutlich günstiger als Alltagsprothesen, aber Menschen mit Behinderungen, die das finanziell nicht stemmen können, sind beim Sport außen vor.
Das ganze Vereinsleben entgeht dir, auch Schulsport, die Kinder werden oft weggeschickt.
Bedauert Peter Franzl. Er ist vom Unternehmen Otto Bock, dem weltgrößten Prothesenhersteller mit Sitz im niedersächsischen Duderstadt. Und er leitet die Paralympische Werkstatt in Paris.
Sportler, Athleten aus der ganzen Welt, ganz egal welche Nation, ganz egal welche Hilfsmittel die haben, die können einfach zu uns kommen mit ihrem kaputten Rollstuhl, kaputte Prothese. Und wir reparieren das dann.
Diese für Athletinnen und Athleten kostenlose Werkstatt gibt es seit den Spielen in Seoul 1988 und ist inzwischen ein großer Sponsoringbeitrag von Otto Bock geworden. Inzwischen ist es eine Hightech-Werkstatt, ausgerüstet mit der neuesten Technik, beispielsweise 3D-Druckern. 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten von früh bis spät daran, Rollstühle wieder rechtzeitig zum Wettkampf fit zu machen, Prothesen neu zu schleifen. Alles, was den 4.500 Athletinnen und Athleten ebenso kaputt geht.
Also alle diese Hilfsmittel, die haben hier direkten Körperkontakt. Und wenn das eben irgendwie rau ist oder nicht gut geschliffen, dann hast du sofort offene Stellen. Ja.
Wunden, die möglicherweise das Wettkampfende oder eine starke Beeinträchtigung bedeuten können. Es gibt keinen Zeitraum, in dem mehr über Prothesen und Rollstühle gesprochen wird, als während der Paralympischen Spiele. Das schafft wiederum Sensibilität für das Thema Mobilität von Menschen mit körperlichen Einschränkungen und mehr Teilhabe.
Ein Bericht von Jessica Sturmberg. Ein Blick in die USA. Bei den US Open haben Kevin Kravitz und Tim Putz ihr erstes Tennis-Grand-Slam-Finale verloren. Tim Brockmeier.
Es war die Aufschlagstärke, die den Unterschied machte in diesem Finale. Während die Australier Purcell, Thompson fast durchgehend extrem dominant servierten, kaum was zuließen bei eigenem Aufschlag und auch mehr Asse ablieferten, mussten die beiden Deutschen fast um jedes eigene Aufschlagspiel hart kämpfen. Nach dem mit 4-6 verlorenen ersten Satz ging ein enger zweiter Durchgang am Ende in den Tiebreak und auch da wieder waren die Australier die besseren Aufschläger, bezeichnend, dass sie mit einem Ass das Match beendeten. Aus Sicht von Kravitz-Pütz eine insgesamt sehr knappe Niederlage mit 4-6 und 6-7. 7 nach gut 1,5 Stunden Spielzeit. Die Australier Max Purcell und Jordan Thompson kassieren für ihren US Open-Sieg $750.000. Die Deutschen bekommen für ihre erste gemeinsame Grand-Slam-Finalteilnahme immerhin noch $375.000 als Trostpflaster.
Trotzdem fühlt sich dieses Spiel für Tim Pütz so an.
Wahrscheinlich so, wie sich eine Finalniederlage nach einem guten Turnier insgesamt anfühlt. Enttäuscht, dass wir heute verloren haben. Gleichzeitig stolz, dass wir so weit gekommen sind. Irgendwie so eine Mischung daraus.
Sagt Tim Pütz nach dem verlorenen Tennis-Grand-Slam-Finale bei den US Open. Und das war Sportaktuell für heute. Ich bin Christian von Stülpnagel, sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Nacht.